Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug.
Den Deutschen Buchpreis für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an.
Ja, wir wissen es noch nicht. Das war Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. In 4 Wochen auf der Frankfurter Buchmesse wird sie es tatsächlich verraten. Und wer dieses Jahr den Buchpreis erhält. Heute Vormittag wurde allerdings schon mal die Shortlist der Nominierten veröffentlicht und ich spreche gleich mit Wiebke Poromka darüber, wer sich jetzt Hoffnungen machen darf. 2 Bücher stellen wir Ihnen in der heutigen Sendung auch noch vor. Ich verliebe mich so leicht von Hervé Le Tellier und ein Sachbuch des US-amerikanischen Historikers Jeffrey Weidlinger über Pogrome in der Ukraine. Doch zuerst zu den Kandidaten und Kandidatinnen für den diesjährigen Deutschen Buchpreis. 6 Namen sind noch im Rennen. Fatma Eidemir, Christine Bilkau, Daniela Dröscher, Jan Faktor, Kim de Lorison und Eckart Nickel. Autoren und Autorinnen aus Ost und West, geboren zwischen 1951 und 2666. Sie haben sich nicht verhört, dieses Geburtsjahr gibt Kim de Lorison aus der Schweiz für sich an. Autoren und Autorinnen also unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Das klingt doch alles erst einmal recht spannend. Was, Wiebke Poromka, kann man denn inhaltlich über die Bücher der Nominierten sagen?
Man kann durchaus eine gemeinsame Linie feststellen, jedenfalls wenn man auf die Romane von Fatma Eidemir, Daniela Dröscher, Jan Faktor oder Kim de Lorison schaut. Das sind nämlich allesamt Bücher, die sich mit dem Verhältnis von Herkunft und individueller Verfasstheit auseinandersetzen. Also die Fragen, welche Einflüsse, welche Konstellationen, welche Bedingungen definieren einen Menschen, und zwar in dem, was er oder sie denkt oder auch in der eigenen Körperlichkeit. Und vor allen Dingen stellen diese Bücher die Frage nicht nur, welche Rolle spielt die Gesellschaft, also dieser größere Rahmen, sondern welchen Einfluss hat auch unmittelbar das familiäre Umfeld. Und die Kontexte, innerhalb derer das erzählt wird, die sind aber ganz unterschiedlich. Also Fatma Eidemir erzählt eine deutsch-türkische Familiengeschichte. Mit Jan Faktors Roman Trottel schauen wir ins Prag der 1970er Jahre und in die Kunstszene des Prenzlauer Bergs. Und Daniela Dröscher wiederum, die nimmt uns mit ins Hunsrück der 1980er Jahre, also nach Westdeutschland. Und was man auf dieser Shortlist ebenfalls sehen kann, ist eine Entwicklung, die man schon in den vergangenen Jahren beobachten konnte. Ganz einfach, die deutschsprachige Literatur wird diverser. Da werden also Zuschreibungen aufgelöst und das passiert am eindrücklichsten oder eindringlichsten vielleicht bei dem Debüt, das auf dieser Shortlist steht. Das ist der Roman von Kim de Lorison. Da haben wir es mit einer queeren Erzählfigur zu tun, die sich eben aus diesem Korsett von Klassen- und Geschlechtszuschreibungen losschreibt. Und Sie haben ja gerade in Ihrer Anmoderation schon dieses etwas besondere Geburtsjahr, nämlich 2666, erwähnt. Und da sieht man auch die Autorfigur Kim de Lorison, verwehrt sich eben gegen Zuschreibungen aller Art. Und eine Sache, die noch sehr auffällig ist auf dieser Shortlist, ist, dass es mindestens 2 dezidiert autofiktionale Romane gibt, mit dem Roman Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher und mit Jan Faktors Roman Trottel.
Also wir haben einerseits Familiengeschichten wieder, das war im vergangenen Jahr auch quasi ein Schwerpunkt auf der Shortlist. Es hat nicht abgenommen. Das ist immer noch so. Das Autofiktionale ist auch immer noch sehr populär. Da stellt sich für mich die Frage, woran mag das vielleicht liegen? Ist es, weil das schriftstellerische Vermögen der Autoren und Autorinnen nicht ausreicht, um reine Fiktion zu schaffen? Oder liegt es daran, dass eine Konzentration tatsächlich, wie Sie es andeuten, auf das Individuum stattfindet?
Ich glaube, das trifft es beides nicht ganz. Das wäre so ein ganz verkürzter Blick auf Autofiktion. Das ist ja eben nicht nur einfach eine Nabelschau. Autofiktion kann eben auch Zugang sein zu sehr viel universelleren Betrachtungen, eben über gesellschaftspolitische Zusammenhänge, Kontinuitäten oder eben auch Brüche. Und natürlich, deswegen mangelt es da natürlich nicht am schriftstellerischen Vermögen, arbeitet Autofiktion auch mit literarischen Mitteln, also mit Verdichtung, Verschiebung, mit Erfindung, mit einem Stil. Und was aber vielleicht ein Punkt ist, und das sieht man an diesen beiden Romanen von Daniela Dröscher und Jan Faktor ganz besonders, dass Autofiktion oft von einem ganz besonders dringlichen Erkenntnisinteresse getrieben wird, nämlich der Frage, was ist da passiert in meiner eigenen Biografie, was unerhört ist und vielleicht auch dem ersten oder auch zweiten Anschein nach unsagbar. Und das ist bei Jan Faktor in dem Roman Trottel der Tod seines Sohnes, der sich mit Anfang 30 das Leben genommen hat. Bei Daniela Dröscher ist es vor allen Dingen die Geschichte, die ihrer eigenen Mutter widerfahren ist, der nämlich von dem Vater immerzu gesagt worden ist, sie sei zu dick, und an diesem vermeintlich unpassenden Körper hat dieser Vater all sein Unglück, sein Scheitern, sein berufliches Nicht-Fortkommen festgemacht.
Also aus diesem sehr Persönlichen entwickelt sich dann tatsächlich auch eine gesellschaftliche Relevanz, also gerade was das Frauenbild angeht, über das Sie jetzt im Zusammenhang mit Daniela Dröschers Roman sprechen. Welche Titel haben Sie denn persönlich besonders auf dieser Liste angesprochen oder welche favoritisieren Sie?
Das sind tatsächlich diese beiden Autofiktionen, die ich jetzt gerade genannt habe, und ich kann das ja mal mit Blick auf Daniela Dröscher noch so ein bisschen ausführen. Das ist eben deswegen so interessant, weil dieses Körperideal, das ist nicht einfach das Körperideal eines besonderen Mannes, das da erzählt wird, sondern das erzählt natürlich ganz viel darüber, welches Körperideal der Nationalsozialisten ist da vielleicht noch subkutan, schwingt da noch mit. Gleichzeitig ist es natürlich ein Roman über eine Zeit, in der das Wirtschaftswunderideal immer noch so zum Maßstab für ein gelingendes Leben wird. Und eben, Sie haben gesagt, Frauenbiografien, das ist so eine ganz besondere Zeit, diese 1980er Jahre in Westdeutschland. Da durften Frauen erst seit ein paar Jahren ohne Erlaubnis ihres Mannes einen Beruf ergreifen. Und gleichzeitig war es eben überhaupt nicht möglich, weil es eben keine Kinderbetreuung gab. Und die Form, die Daniela Dröscher wählt, die ist wahnsinnig interessant, weil es gibt einerseits Passagen, die aus Kinderperspektive erzählt sind, und die werden immer wieder unterbrochen von essayistischen Passagen. Das ist eben so eine ganz eigene Form, wo dieser ganze gesellschaftspolitische Hintergrund, den ich jetzt so angerissen habe, erzählt wird. Und interessant ist, dass dieser Roman wie in so einer Art Dialog tritt, könnte man sagen, mit dem von Jan Faktor. Der erzählt nämlich wiederum osteuropäische, ostdeutsche Geschichte. Jan Faktor ist ja in Prag geboren, 1951, in eine Familie, die der Verfolgung durch die Nationalsozialisten im besetzten Prag entkommen konnte, ist dann selbst Ende der 70er Jahre nach Ost-Berlin übergesiedelt. Und der erzählt eher in so einer osteuropäischen Tradition des Schelmenromans, also sehr witzig, mit so einem Prinzip der Überforderung, unterläuft sich selbst immer wieder, der Erzähler widerspricht sich, fällt sich ins Wort. Und hingegen wählt Daniela Dröscher ja eher einen, könnte man sagen, westlichen Blick. Das ist so ein westöstlicher Dialog, weil die knüpft eben eher an Formen des autofiktionalen Erzählens, wie man sie etwa von Annie Ernaux kennt.
Abschließend, Sie als Kritikerin, sind Sie zufrieden mit den 6 Kandidaten, Kandidatinnen, die auf dieser Liste stehen?
Man ist ja als Kritikerin, oder ich bin als Kritikerin immer schon zufrieden, wenn ich wie jetzt 2 Titel nennen kann, die ich wirklich für herausragende Romane dieses Jahres halte.
Wiebke Poromka über die heute veröffentlichte Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2022. Liebe und Midlife-Krise sind ewige Themen der Literatur. Und oft kommen sie Hand in Hand. So auch im neuen Roman des Franzosen Hervé Le Tellier. Ich verliebe mich so leicht. Ist ein literarisches Kleinod, das durch seine stilistische Brillanz mitreißt, findet unser Kritiker Dirk Fuhrig.
Wer sich an die Anomalie erinnert, dieses Buch über ein von den Radarschirmen verschwindendes Flugzeug, der wird nicht überrascht sein, wenn er auch in diesem Liebesroman auf Hervé Le Telliers Passion für die Fliegerei trifft.
Eine herbstliche Kühle macht sich nach und nach in diesem Flughafen mit dem Namen des Generals und Präsidenten breit, wo niemand außer ihm ungeduldig zu sein scheint. Die Passagiere am G26 fliegen nach Tel Aviv, die vom G23 nach Algier, die vom G22 nach Reykjavik. Das Personal der britischen Fluggesellschaft hat beschlossen, unsichtbar zu bleiben, obwohl die versprochene Abflugzeit bereits erneut weit überschritten ist.
Der Wartebereich am Flughafen Charles de Gaulle in Paris wird zum Raisonnierraum. Hier macht sich der namenlose Protagonist Gedanken über das Ziel seiner Reise. Das, wie stets bei dem referenzensüchtigen Ulipolisten Hervé Le Tellier, ein literarisch vorbelasteter Ort ist.
Inverness stammt aus dem gälischen Eberness für Mund des Ness. Ein Monster spukt in seinem Loch. Aber unser Held, der dort am nächsten Tag landen wird, Flug BA 823, begibt sich keineswegs auf die Jagd nach ihm.
Auch nicht nach Shakespeares Macbeth, der auf Inverness Castle König Duncan ermordet. Vielmehr stellt er einer Liebschaft nach.
Er reist ins Herz der Highlands, um eine Frau wiederzufinden. Eine, wie das zuweilen in Schottland vorkommt, sehr blonde Frau, 20 Jahre jünger als er, womit ihr Porträt nicht einmal ansatzweise umrissen wäre.
Dies ist der Kern dieses kompakten, ungemein konzentriert komponierten Romans. Die Verzweiflung eines in die Jahre kommenden Mannes, der sich mit der Midlife-Crisis herumplagt.
Es ist nur recht und billig, am Anfang dieser Erzählung ein wenig mehr über unseren Helden zu sagen. Er wird bald 50 Jahre alt. Es gibt keine 50 Arten, 50 zu werden. Es gibt nur zwei. Bei der ersten redet man sich ein, noch jung zu sein. Bei der zweiten beklagt man sich darüber, schon alt zu sein.
Die Reise nach Schottland endet, was hätte man anderes vermuten können, im Desaster. Beziehungsweise bereits der erste Moment des Wiedersehens mit der Angebeteten, die er in Paris kennengelernt hatte, ist eine schiere Katastrophe.
Sie sieht ihn. Es ist bewundernswert, wie gut sie ihre Freude verbirgt.
Herrlich gemein, spöttisch und oft brutal sind die Sätze in diesem köstlichen Roman über eine spät erblühte Leidenschaft, die bei der Frau, die in einer anderen Beziehung lebt, offenbar sehr schnell wieder erkaltet ist. Die beißende, leichthändig hingetupfte Ironie wurde ebenso herrlich übersetzt von Jürgen und Romy Ritte, die alle bislang auf Deutsch erschienenen Werke Hervé Le Telliers übertragen haben. Im Vergleich zur Anomalie, dem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Bestseller, in dem Le Tellier große Fragen nach Wirklichkeit und Manipulation in einer hochtechnisierten Überwachungswelt angerissen hatte, ist dieser bereits 2017 in Frankreich erschienene Text eine leichthändige, spielerische Etüde, die durch ihre stilistische Brillanz mitreißt. Le Telliers Beschreibungen von Örtlichkeiten, wie hier bei der Ankunft in seiner schottischen Herberge, sind unerreicht.
Das Etablissement ist an Scheußlichkeit nicht zu überbieten. Und dieser Befund ist fast schon erfreulich, denn dort eine Liebesnacht zu verbringen, wäre gänzlich unpassend. Das Great Southern Hotel Braemar ist ein riesiger Kasten mit Dutzenden von Zimmern, kitschiger Beleuchtung, langen Fluren und höchst scheußlichen Teppichen mit Motiven aus goldenen Laubholzsprossen auf schwarzem Grund. Man würde sich nicht wundern, dort am Ende eines Korridors den blonden Zwillingsschwestern aus Shining zu begegnen, und Blut könnte in Strömen aus den Aufzugskabinen fließen.
Shakespeare und Stephen King, Stanley Kubrick sind nur zwei der zahllosen Anspielungen, die man als Leser lustvoll dechiffrieren kann. Aber keineswegs muss. Vorangetrieben wird die Lektüre durch den flotten Rhythmus der 12 Abschnitte, die alle mit einer bewusst altertümelten Synopse überschrieben sind.
5. Kapitel, in dem die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Wirkungslose List. Ankündigung des Desasters.
Ich verliebe mich so leicht, ist mit seinen kaum 130 Seiten ein wundervolles Romänchen über das Altern des Mannes und die Vergeblichkeit der Liebe. Ein ewiges und zeitloses Sujet, hier enorm geistreich und bildungsgesättigt, unvergleichlich, selbstironisch und witzig.
Dirk Furig war das über Ich verliebe mich so leicht von Hervé Le Tellier. Aus dem Französischen von Jürgen und Romy Ritte, Rowohlt Verlag, 128 Seiten, 20 €. Die Ukraine ist nicht nur heute ein Ort, an dem Menschen Gewalt, Tod und Leid erfahren. Im Zweiten Weltkrieg schon war sie Schauplatz von Massakern und Massenmord. Und es kam dort auch infolge des Ersten Weltkrieges bereits zu Raubmord und Vergewaltigungen. Vornehmlich an der jüdischen Bevölkerung. Der amerikanische Historiker Jeffrey Weidlinger hat die Pogrome von 1918 bis 1921 rekonstruiert. Otto Langels stellt sein Buch vor.
Im Dezember 1918, mitten im ukrainisch-russischen Krieg, besetzten antibolschewistische Kämpfer die ukrainische Kleinstadt Ovruch nordwestlich von Kiew. Von den 11.000 Einwohnern waren 3.000 Juden. Während der dreiwöchigen Terrorherrschaft starben mindestens 60 Juden, 1.200 Häuser wurden geplündert. Doch nicht allein die Zahlen waren dramatisch, erschreckend war zudem, dass das Pogrom mit Billigung des Militärs unter Leitung eines Offiziers stattfand. Der Historiker Jeffrey Weidlinger Professor für Geschichte an der University of Michigan.
Die Pogrome wurden von allen möglichen Bevölkerungsgruppen verübt. Von ukrainischen Bauern, polnischen Städtern, russischen Soldaten, Militärs verschiedener Armeen und Nachbarn. Sie raubten, plünderten, begingen brutale Morde und häufig kam es zu Vergewaltigungen.
Die Pogrome der Jahre 1918 bis 21 waren nicht die ersten auf dem Gebiet, das heute zur Ukraine gehört, aber sie waren beispiellos hinsichtlich der Täterkreise, der Zahl der Opfer und des Ausmaßes an Grausamkeit. Der amerikanische Historiker hat dazu in einer gründlich recherchierten, klarsichtigen Studie eine Fülle bisher weitgehend unbeachteter Zeugenaussagen und Ermittlungsakten ausgewertet.
Nach einer vorsichtigen Schätzung starben etwa 40.000 Juden bei den Unruhen und weitere 70.000 später an ihren Verletzungen, an Krankheiten, Hunger oder Erfrieren als direkte Folge der Angriffe. Das Leben vieler weiterer wurde zerstört. Ungefähr 600.000 Juden mussten in andere Länder fliehen und weitere Millionen flüchteten innerhalb des Landes. Rund 2/3 aller jüdischen Häuser und über die Hälfte aller jüdischen Geschäfte und Unternehmen in der Region wurden geplündert oder zerstört.
Begünstigt wurden die Pogrome durch einen Krieg bzw. Bürgerkrieg ohne klare Fronten. Einen blutigen Konflikt zwischen Polen, Russland und der Ukraine, der nach dem offiziellen Ende des Ersten Weltkriegs fortgesetzt wurde. Wo sich revolutionäre Bolschewiki und konservativ-reaktionäre Kräfte, Rote, Weiße und Anarchisten mit wechselndem Erfolg bekämpften, war überall mit Feinden, Verrätern und Kollaborateuren zu rechnen.
Während des Bürgerkriegs waren Juden auf allen Seiten des Konflikts zu finden. Was auch immer geschah, es gab jeweils Juden, denen man die Schuld zuschieben oder die man für irgendwelche Probleme verantwortlich machen konnte.
Die meisten Pogrome fanden vor aller Augen statt. Manche entwickelten sich spontan, ein Gerücht oder eine falsche Bezichtigung genügten als Auslöser. Später nahmen die organisierte Gewalt und das methodische Vorgehen zu, häufig auf direkte Anweisung von Militärs. Der Autor liefert eine erdrückende Fülle von Beispielen und schildert verstörende Details brutaler Gräueltaten. In dem Städtchen Tetyjiw setzte eine Soldateska unter Mithilfe örtlicher Bauern und angesehener Bürger das jüdische Viertel in Brand. Nachbarn zeigten auf Häuser, die angesteckt werden sollten. Bauern jagten Flüchtende und erstachen sie mit Messern, Schwertern oder Mistgabeln. Zwischen 3.000 und 5.000 Juden kamen in Tetyjiw ums Leben.
Oft fanden die Pogrome in einer karnevalesken Atmosphäre von betrunkenem Singen und Tanzen statt. In der Menge löste sich die persönliche Verantwortlichkeit auf. Und sonst aufrechte Bürger und gewöhnliche Leute, die sich unter anderen Umständen möglicherweise nicht an so etwas beteiligt hätten, wurden hineingezogen.
Pogrome entwickelten eine eigene Dynamik, so der Autor. Das Risiko, daran teilzunehmen, wurde für den Einzelnen geringer, wenn die Gewalt zunahm, die Menschenmenge anwuchs und geraubte Lebensmittel oder Geld als Belohnung winkten. Die Kosten des Fernbleibens waren dann womöglich höher als die Kosten des Mitmachens. Angesichts der Dimensionen antijüdischer Verbrechen sieht Jeffrey Weitlinger in den Pogromen von 1918 bis 21 die Vorgeschichte des Holocaust, so auch der Untertitel des Buches.
Meine Studie zeigt, dass in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, aber auch in Weißrussland und Litauen, wo im Juli 1941 die ersten Massentötungen des Holocaust stattfanden, die Deutschen bereits bestehende Todeszonen betraten. In diesen Gebieten war es eine längst bekannte und gängige Praxis, Juden auf den Straßen zu töten.
Ob allerdings, wie Weitlinger meint, die Normalisierung des Massenmords in der Ukraine die Deutschen in ihren genozidalen Ambitionen bestärkt habe, sei dahingestellt. Der mörderische Antisemitismus des Nationalsozialismus war nicht auf Anleihen in Osteuropa angewiesen, machte sich aber die Kollaboration von Einheimischen zunutze. Gleichwohl hat Jeffrey Weitlinger eine exzellente, gut geschriebene Darstellung zu einem dunklen, bisher wenig bekannten Kapitel antisemitischer Gewalt in der Ukraine vorgelegt.
Otto Langels über mitten im zivilisierten Europa, die Pogrome von 1918 bis 1921 und die Vorgeschichte des Holocaust von Jeffrey Weitlinger. Aus dem Englischen von Martin Richter, Verlag C.H. Beck, 456 Seiten, 34 Euro. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin erfahren Sie etwas über angepasste Omikron-Impfstoffe und Rettungsaktionen für Gletscher. Denen hilft wohl keine Impfung. Am Mikrofon war Carsten Huck.